Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Episode in unserem Software Engineering Podcast. Diese Woche oder diese Episode dreht sich um Webentwicklung. Und dazu haben wir einen absoluten Experten auf dem Bereich. Das ist Bertram Vogel von der Codecentric AG. Hallo Bertram.
Hallo Norbert, vielen Dank für die Einladung.
Ja, vielen Dank, dass du da bist und unseren Fragen Rede und Antwort stehst. Genau, wie immer, wolltest du vielleicht mal was zu deinem Werdegang erzählen und vielleicht auch nochmal kurz was über Codecentric?
Mhm. Kann ich sehr gern machen. Ich selber bin, wenn man so in der Quereinsteiger würde ich nicht nennen, ich habe ursprünglich mal Bioinformatik studiert in Jena, also gar nicht so weit weg von Leipzig. Habe dann auch noch ein bisschen an der Uni gearbeitet und habe dann aber gemerkt, nee, ich will lieber richtig Software entwickeln und bin dann quasi in die Wirtschaft gewechselt, da jetzt schon einige Jahre unterwegs und arbeite jetzt seit 2 Jahren bei Codecentric, jetzt relativ seit November sind es 2 Jahre, genau. Habe da jetzt schon auch einige Projekte betreut in den 2 Jahren, das heißt betreut, also mitgemacht und bin rein von meinen Interessen viel zu breit aufgestellt. Ich habe immer Lust auf alles. Da zerreißt man sich immer so, weil es so viele Themen gibt. Aber mein Fokus ist schon eigentlich Webanwendungen. Mache ich in den meisten Projekten ganz stark viel im Frontend und aber auch super interessiert an der ganzen Schiene dann Cloud Native, DevOps, dass auch die Automatisierung drumherum passt und das ganze Setup. Da gibt es ja vieles zu beachten. Genau, so viel dazu. Ja, und ich hatte es gerade schon gesagt, ich arbeite für Codecentric. Ich glaube, da hattet ihr auch schon mal jemanden im Podcast. Ist ja ein doch größeres Unternehmen, über 500 Mitarbeiter. Ich glaube jetzt 16, 17 Standorte, ich weiß es gar nicht ganz genau. Und ja auch relativ neu ein in Leipzig. Der, an dem ich bin, ist in Erfurt. Sind noch eher kleine Standorte, aber wir sind gerade fleißig am Wachsen und macht mir einfach mega Spaß bei Codecentric. Arbeite ich sehr gern, unter anderem, weil man da zumindest einiges an Zeit spendiert bekommt, auch um am Ball zu bleiben, was die ganzen technologischen Entwicklungen angeht. Gerade so Webentwicklung gibt's ja, ist ja wirklich, sagen bestimmt alle über ihr Lieblingsthema, aber da ändert sich immer viel.
Ja, super. Vielen Dank. Ja, vielleicht erstmal, um unsere Hörer, die hauptsächlich Studierenden sind, mal abzuholen. Wie läuft denn Webentwicklung heutzutage ab? Also, wie kann man sich das vorstellen? Früher hat man HTML irgendwie dran gesessen, irgendwie einen Code gebaut und irgendwo hochgeladen. Wie läuft das heutzutage vielleicht in groben Zügen ab?
Das ist natürlich dann doch ein ganz schönes Riesenthema, was du auch hast. Ja, kommt drauf an. Ich will jetzt gar nicht mit der It-Depends-Antwort kommen, aber natürlich muss ich die da doch irgendwie bringen. Ist ganz unterschiedlich. Ich würde sagen, das, was sich auf jeden Fall geändert hat, ist, dass auch dem Frontend an sich viel mehr zum einen Beachtung geschenkt wird, und dass sich dabei auch ganz schön was am Ökosystem und Tooling drumherum getan hat. Also wenn das vielleicht früher noch so ganz klassische Sachen, das wird jetzt auch keinem was sagen, aber da gab es ja irgendwie so Struts im Java-Bereich, aber da waren ja viel mehr Anwendungen so rein, Model, View, Controller und dann gibt es irgendwie so HTML-Templates, das heißt, ich habe irgendwie so eine HTML-Datei, wo ich so bestimmte Bereiche drin habe, in denen ich mit so mehr oder weniger kruden If-Else vielleicht so ein bisschen Logik reinbringen und die werden dann vom Server ausgeliefert, ist ja aktuell sehr viel der Entwicklung, sind auch viele unserer Projekte, wo wir so Single-Page-Applications bauen, wo man sich auch drüber streiten kann, aber da macht man gleich noch ein neues Fass auf, ob das überhaupt immer so sein muss, dass das alles SPAs sind. Aber im Endeffekt ist es so, dass man dann mit Libraries wie React oder Vue oder Angular, um mal so die 3 größten zu nennen, die es gerade so gibt, die bekanntesten, dass man da einen Frontend entwirft, was sehr viel JavaScript-Logik hat. Und bei dem SPA-Ansatz, Single-Page-Application, ist es meistens so, dass die erste Anfrage an den Server, da bekomme ich einen HTML zurück und einen JavaScript-Bundle. Und es wird dann auf dem Client die Anwendung, sage ich mal, gerendert, mit JavaScript versehen. Und dann programmiert man mehr oder weniger sehr viel Logik auch in diesem Frontend und fragt so Daten vom Backend über meistens ein REST-API ab. Das ist so ein ganz typisches Standardmuster, was man gerade sehr viel hat. Gibt aber natürlich auch heute noch trotzdem andere Möglichkeiten, das zu machen. Aber wenn ich jetzt einfach mal gucke, was die letzten Projekte waren, in denen ich selbst unterwegs war, ist es genau oft so ein Ansatz. Genau, der den Vorteil hat, muss man ja auch sagen, also der ist vor allem dann sinnvoll, wenn ich eine Webanwendung oder eine UI habe, wo auch wirklich der Nutzer viel interagiert, weil ich kann da schon natürlich sehr gut logische Abläufe, Interaktion mit Elementen, das kann man da alles sehr schön und gut umsetzen. Und um da jetzt so den Bogen zu spannen im Sinne von früher oder was ich auch meinte mit Tooling, das ist alles viel komplexer, aber die Frameworks, sowas wie React, das kann halt auch ganz viel. Und in den IDEs habe ich mittlerweile da auch richtig gute Unterstützung. Die wissen halt, was React ist. Also gerade so die Produkte von IntelliJ, die haben ja mit WebStorm, ist ja der Ableger für so Webentwicklung. Damit kann man halt auch so Frontend-Projekte total gut entwickeln. Die verstehen da viel mehr auch, dass man wirklich so einfach Refactorings machen kann. Ist ja bei JavaScript zum Beispiel jetzt vielleicht im Vergleich zu Java alles viel dynamischer und das geht einfach alles viel besser. Also das Tooling ist moderner geworden, das Tooling ist auch besser geworden drumherum, aber auch die Frontend-Entwicklung an sich ist dadurch komplexer geworden. Man muss auch viel mehr am Anfang irgendwie erstmal verstehen. Sehr lange Antwort, aber auch eine große Frage.
Ja, kein Problem. Was unterscheidet denn eigentlich so eine Webentwicklung von so einer App-Entwicklung? Ich sehe ja auch, dass so irgendwie das irgendwie ein bisschen ineinander wächst oder so. Ist das so oder was deine Meinung?
Ja, das ganz stark. Auf jeden Fall. Es ist so ein bisschen, also was glaube ich insgesamt so ist, es gibt einfach viel mehr Webanwendungen, weil wir kennen ja alle unser Verhalten. Man erwartet ja schon fast, dass man irgendwie irgendwas im Browser aufrufen kann oder gerade wenn man mit einem Smartphone, dass man es halt auch da irgendwie, dass man da schon interagieren kann mit einer Webseite und nicht nur irgendwie eine App runterladen oder so, sondern dass idealerweise die Webseite selbst schon die Anwendung ist. Nichtsdestotrotz ist das nicht alles ganz das Gleiche. Also es gibt da verschiedene Ansätze. Also man kann einfach das genauso fahren, dass man sagt, hier, ich baue eine Website und die funktioniert auf dem Desktop im Browser gut und die funktioniert gut im Browser auf dem Handy. Und das ist meine Anwendung. Ich kann auch sagen, ich will irgendwie trotzdem, dass die Anwendung im Play Store gefunden wird. Dann ist so die einfachste Variante, da wie so eine Art Wrapper drum zu bauen, so ein Webview, dann sieht das aus. Solche Anwendungen kennen wir, glaube ich, auch alle. Wo man schon so selber merkt, okay, ich habe jetzt irgendwie die App geöffnet, aber das ist auch nur die Website. Und gibt natürlich trotzdem auch noch den Ansatz, ganz klassisch native Apps zu programmieren. Der Vorteil, den man da ganz lange hatte, und da bin ich jetzt auch nicht 1 Milliarde Prozent Experte, was die ganz neuesten Entwicklungen angeht, ganz lange war so da so ein bisschen die Entscheidung, okay, eine native App fühlt sich immer besser an, schneller, die ist performanter und ich habe halt Zugriff auf die ganzen wirklich Hardware-Funktionen des Handys. Also es war immer so, okay, in dem Moment, wo ich was mit der Kamera, mit dem Mikrofon oder irgendwie machen will, musste eine native App bauen. Das würde ich sagen, ist teilweise nicht mehr so. Also es gibt viel mehr APIs, die man auch über den Browser benutzen kann, wo quasi die Hersteller sich dann auch verpflichten oder das halt versuchen einzubauen, dass ich halt auch mit einer Webanwendung über Browser-APIs an die Hardware viel stärker rankommen. Das wird mehr und mehr. Also ich glaube, diese Lücke wird kleiner werden. So eine richtig klassisch nativ gebaute App ist aber vermutlich trotzdem immer noch schneller, als wenn man nur so ein Webview drüber hat. Aber dann gibt es ja auch noch so Ansätze dazwischen, wo man sich so versucht, auf eine Programmiersprache zu einigen und wo dann so mehrere native Apps rauspurzeln. Also wo ich eine iOS nativ bekomme und eine Android-App nativ bekomme. Und es sind immer so Abwägungen, was man will, was das Ziel ist. Weil man muss sich dann natürlich auch entscheiden, wenn man sowas Gemeinsames baut, wie man mit so den Besonderheiten umgeht. Ich finde, wo man das immer total gut sieht, ist die PayPal. PayPal hat eine App, die habe ich auch auf meinem Handy. Und die haben offensichtlich eine Codebase, wo sie sich auf iOS fokussieren. Also da purzelt eine native Android-App raus, aber die Notifications und bestimmte Design-Elemente, die man in der Anwendung sieht, die fühlen sich quasi für einen Android-Nutzer nicht nach zu Hause an, weil das nämlich iOS-Design ist. Also da kommen quasi so genauso so Notification-Bars und so eine Sachen, die sehen halt so aus, wie sie auf einem iOS-Gerät aussehen. Das ist dann halt ein Trade-off, den man da gewählt hat. Dass man zwar eine Android-App anbietet, aber halt vielleicht nicht auf das Ökosystem 100% eingeht, wie würde man bestimmte Features auf einer Android-App umsetzen. Ja, ich glaube, damit habe ich so ein paar Sachen schon angesprochen.
Genau. Ja, vielleicht fangen wir mal an mit der Entwicklung sozusagen. Wie würde ich denn eigentlich als Beginner sozusagen, oder sag mal, ich kenne mich schon aus, aber wie fängt das typischerweise an, das Entwickeln einer Webanwendung? Ja? Also was sind die ersten Schritte sozusagen, die ich gehe?
Auch das kommt wieder ganz drauf an. Ist jetzt bei uns natürlich so zugegebenermaßen, diesen Fall haben wir jetzt gar nicht so oft in unseren Projekten. Also Codecentric geht oft in Projekte rein, nicht nur, also wirklich nicht nur, aber oft, wenn die Projekte schon angefangen haben. Sprich, da stehen schon bestimmte Sachen und vielleicht brennt es auch irgendwie und wir sind halt da, um das Feuer zu löschen. Natürlich haben wir auch Sachen, wo es aber von ganz vorne losgeht. Und auch da kommt es aber drauf an, bin ich jetzt irgendwie in einem Startup unterwegs, sind es wirklich das allererste, was die bauen, oder ist das ein Unternehmen, die haben schon ganz viel und brauchen jetzt noch ein neues Portal zum Beispiel für irgendwas oder wie auch immer. Wenn wir jetzt mal so ein grüne Wiese Beispiel nennen und so ganz von vorne, kommt drauf an, dann fängt man ja wahrscheinlich gar nicht mit der Entwicklung der App gleich an, sondern macht sich erstmal Gedanken idealerweise drüber, was wollen überhaupt die User. Also ist ja auch, dann hätte man vermutlich erstmal einen anderen Entwicklungsschritt auch, weil man dann vielleicht erstmal einen Prototyp bauen würde. Also das sind so viele Fragen dann darum, also will ich vielleicht erstmal einen Proof of Concept validieren? Also habe ich mir schon Gedanken gemacht, weiß aber noch gar nicht so richtig, ob das überhaupt das ist, was die User wollen, ob das überhaupt ein tragfähiges Modell ist. Dann würde ich auch schon mal anders vorgehen bei der Entwicklung.
Was sind denn so Technologien oder Ansätze, wo man schnell einen Proof of Concept machen kann? Geht das schon in Richtung Mockups und so weiter?
Ja, das wäre vielleicht, würde ich sagen, das, womit das Team halt schnell ist. Also kann man, also gibt jetzt ja, ich überlege gerade, also zum einen, was ich kenne, es gibt, früher hatte man vielleicht noch mehr so eine bei der Webentwicklung. Also irgendwo muss ja auch mal ein Design herkommen, sag ich mal. Und so eine Art, wie sieht die Anwendung aus? Wie ist da ein Flow? Und da macht sich auch jemand Gedanken drüber. Idealerweise sind es irgendwie Entwickler und Designer und UX-Experten zusammen. Und je nachdem, in welchem Kontext man unterwegs ist, ist das halt manchmal auch ein bisschen getrennter. Und jetzt ganz klassischerweise kam da vielleicht früher mal so ein Bild von einem Designer. So, der hat das irgendwie in Photoshop gebaut oder irgendwas. Da gibt es ja mittlerweile mehr und mehr Tools, gerade zum Beispiel Figma, die mehr ein kollaboratives Arbeiten ermöglichen, wo man auch so Designs zusammenbaut, zusammenklickt, die man auch dann sehr gut für eine Übergabe nehmen kann, wo sich ein Entwickler das angucken kann und das aber nicht nur ein Bild ist, sondern da sieht man auch Abstände, da sieht man Größenverhältnisse besser. Kann vielleicht sogar schon bestimmte, man kann dann in Figma schon so bestimmte Designs festzurren, also dass man sagt, es gibt eine bestimmte Farbpalette, die genutzt wird und dann kann man die da auch in die Anwendung mit einbauen. Und das heißt, in Figma kann man auch so eine minimale Interaktivität hinterlegen und vielleicht reicht die sogar schon. Sprich, da kann ich zum Beispiel zwei Pages anlegen, zwei Seiten. Also mache ich einmal ein Design für die eine Seite und ein anderes Design für die andere. Und dann kann ich aber auch auf so einen Button, sage ich mal, so einen Seitenwechsel legen. So ein bisschen wie vielleicht eine PowerPoint-Präsentation. Also da hat man quasi die Möglichkeit, so eine Minimal-Interaktivität zu hinterlegen und hat dann aber auf einmal eventuell auch einfach schon wie so eine Art Mockup von dem Produkt, was sogar zum Teil interaktiv ist. Also da kann man auch so Fake-Verhalten hinter Buttons legen. Und wenn sich da halt jemand mit dem Tool jetzt auskennt, kann man damit halt auch schnell was bauen. Also dann kann man damit natürlich irgendwie schnell mal so ein Prototyp durchprobieren, den man dann auch gut einem Auftraggeber oder wie auch immer zeigen kann. Also hier, so könnten wir uns das vorstellen. Und das ist natürlich der Vorteil, dass man noch nicht viel, sag ich mal, jetzt Entwicklungszeit verschwendet hat. Gleichzeitig kann es aber auch gut sein, wenn ich jetzt halt ein Team habe voller Leute, die total gut React können. Man kann auch in React sehr schnell einfach einen Prototype zusammen programmieren. Da würde man dann halt erstmal halt alles wegmocken, was so Backend und echte Daten an sind und überall durch so eine statischen Daten hinterlegen. Aber dann kann ich eventuell auch schon einfach in React mal fix so ein Prototype runter programmieren. Deswegen meine ich so ein bisschen, kommt halt drauf an, womit das Team auch schnell ist. Also was habe ich da jetzt quasi für Skills zur Auswahl, wo man fix so ein Prototype machen kann.
Genau, aber diese Mockups am Anfang, die sind schon, ich sag mal, das Mittel der Wahl, oder? Bevor man, ich sag mal, die Alternative wäre ja auch sowas wie ein Durchstich, wo man irgendwie eine Funktionalität komplett ausprogrammiert, wie Bestellvorgang oder so, auf einer Webseite. Man kann aber dann keine Produktdetails ansehen und sonst wie was. Gibt es das auch oder wann wird denn was benutzt oder ja, wie kann man sich das vorstellen in der Praxis?
Ha, das kommt, glaube ich, sehr drauf an. Also ich mag es schon immer, wenn ich irgendwie einen Überblick habe von der Anwendung, in der ich mich bewege. Das heißt, wenn ich irgendwie so eine grobe Idee habe, also quasi so mal so ein man, also im Endeffekt, wenn man mit der Anwendung anfängt, sollte die ja für so ein erstes Minimalprodukt, was man irgendwie auch anders. Ein Ziel wäre ja vielleicht, und das ist schon was man anstreben sollte, dass man möglichst schnell irgendwoher Feedback bekommt. Ob das jetzt Auftraggeber ist, ob das Kunde ist, ob das Leute sind, die mit dran arbeiten. Und das heißt, das Erste, was ich baue, ist ja vermutlich eh noch nicht die Gesamtfunktionalität, weil eventuell weiß ich da noch gar nicht. Ich habe eine Idee, was man brauchen könnte, und oft sind die Ideen auch schon relativ genau. Aber mit irgendwas muss man ja anfangen. Das heißt, ja, aber so eine Mockups mache ich zumindest ganz gern oder hab die, damit man überhaupt so eine Idee hat von, wie sieht denn die Anwendung aus und was gibt's denn für Bereiche und wo bewege ich mich? Weil also die helfen halt, Missverständnisse aus dem Weg zu räumen. Also meiste Entwicklung geht ja drauf, weil es einfach Kommunikationsprobleme gab oder Sachen nicht verstanden wurden, und also auch gar nicht jetzt mit Schuldzuweisung, sondern das ist ja nun mal so. Einer schreibt etwas auf, versteht damit etwas, und jemand anders liest es und versteht vielleicht was anderes. Das heißt, ideal hat man da irgendwie so einen schnellen Feedback-Zyklus, damit man gucken kann, ob alle das Gleiche verstanden haben. Und da kann man auf jeden Fall so Mockups zusammenbasteln. Und das kann man auch, also wenn man jetzt vor Ort zusammenarbeiten würde, kann man da auch einfach wirklich auf einem Blatt Papier mit Zettel und Stift fix was bauen. Aber natürlich kann man jetzt, wenn man remote zusammenarbeitet, auch beliebige Tools verwenden, wo sowas gut geht. Also da gibt es sicherlich auch verschiedene Vorlieben. Ich würde für sowas irgendwie Miro ist ja ein so ein Tool zum Zusammenarbeiten, wie so eine Art Online-Whiteboard. Und das hat auch so eine Wireframe-Library, wo man so Wireframes hinziehen kann. Da kann man da mal ein paar Elemente reinsetzen und dann hat man schon mal was. Aber wie gesagt, oft hat man ja auch in Projekten irgendwie einen Designer und Co. dabei, die sich ja hoffentlich auch im Vorhinein schon Gedanken machen, idealerweise irgendwie mit Kundenfeedback. Dann hat man ja dadurch auch schon einfach einen Start, dass da kommt, hier, sowas in der Richtung soll es werden.
Ja, okay, super. Jetzt hast du ja schon vorhin gesagt, dass ich gerne mit CI/CD aus beschäftige, mit DevOps. Wie wichtig ist denn auch DevOps in der Webentwicklung? Also in der Softwareentwicklung ist ja jetzt Standard. Und wie sieht das bei euch in der Webentwicklung aus? Oder kann man das überhaupt trennen noch?
Ja, genau, ich würde gerade sagen, ich fände es ganz schwer, einen Unterschied irgendwie zu ziehen bei Webentwicklung und Softwareentwicklung. Also ist ja auch Software einfach. Also ja. Da sind ja genau die Elemente, die es überall gibt, extrem wichtig, dass ich mir ein bisschen Gedanken mache, auch über Architektur und nicht völlig blindlos entwickle, dass ich Tests dabei habe, dass ich die Anwendung ordentlich teste, dass ich da irgendwie ein Konzept habe, dass alle irgendwie auch ein gemeinsames Verständnis von der Codebase haben und vor allem auch von der Fachlichkeit, die drin steckt, dass man auch einfach, weil nur wenn man versteht, was das Produkt, was man da irgendwie implementiert, was man programmiert, was das auch macht und was der Einsatzzweck ist, kann ich halt Entscheidungen richtig treffen. Und auf jeden Fall gehört auch gerade zu Webentwicklung genau die ganzen Themen, also DevOps ist ja viel mehr nur. Das wird ja meistens reduziert irgendwie so auf Pipeline und Automatisierung. Dinge, die zu DevOps gehören, sind ja gerade auch so eine Verzahnung der Zusammenarbeit, schnelle Feedback-Zyklen etc. pp. Aber wenn du jetzt, weil wir können ja mal kurz einfach eher uns dieses Pipeline-Thema rausspicken. Also gerade in der Webentwicklung hat so eine Pipeline durchaus auch ja einige Schritte. Also das liegt zum einen an dem, was ich sagte, so das Tooling ist halt komplex. Es ist einfach so, das hat seine Vor- und Nachteile. Und da gibt es mittlerweile auch so Bestrebungen, ob man es vielleicht nicht mehr ganz so komplex halten kann. Also meine Lieblingsframeworks sind auch diejenigen, die mich bei so einem Projekt Start unterstützen, die einfach so einen Teil von dem Tooling, sag ich mal, vor mir verstecken und nach Best Practices umsetzen. Aber da hat man ja auch irgendwie einen Bildschritt. Man arbeitet auf jeden Fall, hat man da auch einen Package Manager drin, weil man nicht das Rad neu erfinden will und muss für alle Sachen, die man so im Frontend braucht. Man hat irgendwelche Unit-Tests, Komponententests, End-to-End-Tests. Und je nachdem, wie man das Ganze dann deployt, da macht man ja auch nochmal ein großes Fass auf. Also gibt's ja alle möglichen Varianten. Von, das ist wirklich noch eine Anwendung mit irgendwie einem Server, packe ich die dann in Docker, Kubernetes, lasse ich das auf AWS-Serverless laufen, etc. pp. Ja. Habe ich damit die Frage beantwortet? Ich überlege gerade, was die Frage war.
Wie wichtig das in der, also dieses DevOps in der Webentwicklung ist, und ja, im Grunde hast du das beantwortet, ihr habt da die ganz unterschiedlichen Deployment-Targets. Ihr wollt natürlich auch automatisiert das haben. Ja. Und ich sag mal, der Vorteil ist ja von der Software, also ihr habt ja meistens immer eine Frontend-Komponente dabei. Und wie testet man das denn automatisiert? Kannst du da vielleicht?
Ich hatte, glaube ich, gerade schon so ein bisschen mit drin, auch da immer irgendwie so. Testpyramide, gibt es ja verschiedene Arten von Tests, und je nachdem, wie viel man die macht, da habe ich auch vor kurzem mit einem Kollegen diskutiert drüber, über das Thema, wie testet ihr eigentlich bei euch die UI-Sachen. Habe ich auch schon unterschiedlichstes gesehen. Also grundsätzlich zu sagen, Tests sind halt extrem wichtig. Also gerade bei dem Thema mit, ich habe so eine Pipeline dabei, die idealerweise ein automatisches Deployment macht, was das ja immer bei einer Webanwendung heißt, und was ich auch vor kurzem erstmal wieder festgestellt habe, wie cool das eigentlich ist. Also das heißt ja, die Anwendung, wenn die Pipeline durchgelaufen ist und das nach Produktion deployed hat, dann ist das in dem Moment beim Kunden. Also das nächste Mal, wenn der irgendwie die Website neu aufmacht, Browser Refresh, den Tab zu und wieder auf, wie auch immer, dann hat der einfach die neueste Anwendung, ohne dass es da irgendwie so einen Update-Prozess oder so gab. Mir ist das letztens erst wieder aufgefallen, wenn man irgendwie so ganz klassisch Desktop-Anwendungen baut, dass man da ja immer noch irgendwie so ein Bundling- und Update-Schritt dabei hat, der irgendwann mal beim User ausgeführt werden muss. Da ging es darum, wie man den gestaltet. Und ich habe dann so festgestellt, da habe ich mir schon lange keine Gedanken mehr drüber gemacht, weil ich das gar nicht mehr kenne. Aber gerade in dem Moment, wo ich sowas habe, eine Pipeline, die irgendwie meine Änderungen jetzt bis nach Produktion durchbringt, dann möchte ich natürlich eine gewisse Sicherheit haben, dass das, was ich da produziert habe, kein Mist ist. Und Tests helfen da auf jeden Fall extrem dabei. Und was da auch hilft, ist aber Alerting und Monitoring. Das wird ja manchmal so, naja, nicht vergessen, aber also wir haben auch extrem viel in dem Projekt, wo ich gerade bin, haben wir auch sehr viel Monitoring einfach in dem Bereich, damit man mitbekommt, okay, unsere Tests liefen gut, aber manchmal finden die halt auch nicht alles. Also Tests finden halt genau das, was sie ja abtesten und was man da eventuell vergessen hat, und nobody is perfect. Das ist dann eventuell auch einfach nicht dabei. Aber wir haben quasi so ein Logging auch. Das heißt, wenn im Browser von den Nutzern irgendwie ein Fehler passiert, mit dem wir nicht gerechnet haben, dann wird es auch geloggt an so einen zentralen Logdienst. Gibt es ja so Third-Party-Anbieter, die genau sowas machen. Und dann kommt bei uns im Slack-Channel halt ein Alert rein. Okay, Achtung, es ist ungewöhnlich. Es sind gerade 25% mehr Fehler als irgendwie normal. Gerade in der Webentwicklung, also so ein bestimmtes Grundrauschen hat man einfach drin. Das ist ganz oft durch, Leute haben ihre Browser vollgestopft mit Add-ons und Extensions und irgendwelchem User-JavaScript, was immer abläuft für irgendwelche Designanpassungen oder sonst was. Das verhackelt manchmal. Also meistens auch gar nicht, dass dann wirklich die Website kaputt geht, aber dass halt irgendwie dadurch mal ein Fehler ausgelöst wird. Aber man hat ja dann vielleicht so ein ganz minimales Grundrauschen, aber wenn dann auf einmal die Fehlerrate stark erhöht ist, dann sollte das auch irgendwo irgendjemand mitbekommen, sonst bringt es einem nichts. Und das ist aber auch wichtig, weil man sich dann angucken kann, okay, was ist da los, warum? Und dann sieht man auch, ob das restliche Logging und Monitoring gut ist und man den Fehler dann schnell beheben kann. Von daher, das ist auf jeden Fall eine Komponente, auch so nicht nur drauf sich verlassen, die Tests haben alles gefunden, sondern auch die Anwendung dann noch im Blick behalten. Und da fühle ich mich auch mit für zuständig. Das ist dann auch vielleicht so ein Teil von diesem DevOps-Gedanken auf jeden Fall, dass das mir halt nicht egal ist. Weil, also, wenn ich gerade eine Änderung gemacht habe und eine Stunde später kommt da bestimmt so ein Alert, dann kann ich vermutlich viel mehr damit anfangen, warum der kommt, als jemand, der jetzt klassischerweise jetzt so ein Betriebler, so ein Ops-Mensch wäre. Und dann hilft uns das hoffentlich, dass wir den Fehler einfach schnell behoben bekommen und dann eine neue Anwendung ausliefern. Jetzt habe ich da so einen riesen Rundumschlag gemacht. Eigentlich hattest du ja auch nach Tests gefragt. Ja, Tests, ich würde jetzt sagen, ich unterscheide im Frontend zwischen so Unit-Komponenten und End-to-End-Tests. Das ist eigentlich das, was wir meistens bauen. Unit-Tests sind für mich wirklich, man hat manchmal so bestimmte einzelne wirklich Methoden oder Funktionen, die halt irgendwie was machen. Man muss einen Query-Parameter irgendwo abschneiden oder ich weiß es nicht, wirklich so eine Funktion mit einem klar definierten Ziel. Und die kann ich natürlich total prima Java Unit-Testen mit Jest oder einem Testing-Framework meiner Wahl, was zu der Sprache passt. In JavaScript würde ich jetzt sagen, Test ist da gerade, Jest ist da einer der Standards. Und da kann man ganz normal, so wie man halt Unit-Tests schreibt, wo man so ein bisschen die Edge-Cases guckt und halt, dass diese eine Funktionalität das tut, was sie auch machen soll. Auf genau der gegenüberliegenden Seite, so auf höchster Ebene, da wäre jetzt End-to-End-Tests. Da ist eigentlich gerade das, was ich da am meisten treffe und was auch sehr gut funktioniert, Cypress. Und da ist wirklich die Idee, dieses Testing-Tool, das öffnet einen Browser und klickt sich durch vorbestimmte Muster. Also da schreibe ich bei einem Test wirklich, gehe auf die Homepage, suche den Button, auf dem Login steht und klicke da drauf. Dann gibt da irgendwie in das obere Feld einen Benutzername ein und in den unteren ein Passwort und versucht dich einzuloggen und klappt das. Oder auch wirklich, wo man dem Test sozusagen beschreibt, wie bestelle ich ein Produkt. Gehe auf die Seite, klicke das erste Produkt an, lege es in den Warenkorb, wenn es jetzt ein Shop wäre, aber es ist ja nicht alles, sind ja immer nur Shops. Und das sind dann Tests, die werden sozusagen ja wirklich im Browser ausgeführt. Da ist auch die Developer Experience ziemlich cool, weil ich kann das lokal auch laufen lassen, so die Cypress-Tests bei mir. Und dann öffnet sich da auch wirklich so ein Chrome und klickt da so automatisiert durch. Das macht erstens Spaß beim Angucken. Zweitens kann man da auch gut Fehler dann debuggen, weil man da so auch so eine History hat von den Commands und geguckt hat, welche haben geklappt und welche nicht. Also Cypress ist auch so groß geworden, weil es einfach für den Developer so eine gute User Experience bietet, im Gegensatz zu einigen Tools, die es davor gab. Und das sind quasi so End-to-End-Tests und die dauern aber natürlich recht lange. Also da muss halt, also in der Pipeline wird dann nicht wirklich jetzt irgendwo dann ein visueller Browser geöffnet, sondern das ist dann so ein Headless-Browser, also ein Browser ohne tatsächliche Browserfenster, aber wo trotzdem in so einer Browser-Umgebung der Test ausgeführt wird. Aber trotzdem dauern die natürlich ein Stück, weil die ja wirklich, wirklich so ein Browser, die ganze Anwendung, alles muss da sein. Und das heißt, die haben zum einen den Nachteil, dass sie oft lange dauern und je mehr ich davon schreibe, desto länger dauern die halt. Deswegen sind die in dieser Testpyramide so auch die oberste Spitze. Ich schreibe aber sehr gerne Cypress-Tests. Zum einen kann man die extrem gut parallelisieren. Also wenn ich eine Pipeline habe und die Worker oder Arbeiter oder je nachdem, was ich da jetzt habe, die sozusagen meine Jobs ausführen, wenn die zum Beispiel autoskalieren und ich da auch einfach beliebig viele bekommen kann. Wenn ich 20 Cypress-Tests habe, dann muss ich die ja nicht nacheinander laufen lassen. Die sind ja idealerweise, nicht ideal, aber die sind unabhängig voneinander, hoffentlich, sonst habe ich ein Problem. Und dann kann ich die halt auch auf 5 Nodes laufen lassen, jeweils nur 20 durch 5, 4 davon. Und dann geht es nun mal in einem Fünftel der Zeit. Und das heißt, da hat so ein bisschen, dem kann man schon Herr werden. End-to-End-Tests sind dann eklig, wenn sie flaky werden. Flaky ist so ein schöner Begriff, den kann ich im Studium auch noch nicht. In der echten Welt werfen alle damit um sich. Das ist halt, wenn ein Test mal rot ist und mal grün. Sprich, der klappt mal und mal klappt der nicht. Oft findet man nach langer Suche auch die Ursache dafür. Manchmal hat man auch nach einem Tag Debugging noch das Gefühl, ich verstehe es einfach nicht. Und daran sieht man schon, also End-to-End-Tests, die sind so ein bisschen arbeitsaufwendig, sag ich mal. Also die haben halt aus meiner Sicht schon einen extrem großen Nutzen, weil sie wirklich Testfunktionalität aus Sicht eines Endnutzers abbilden. Also es ist nicht irgendwie sowas Artifizielles, was ich mir da ausgedacht habe, sondern da bilde ich schon Tests ab, wie benutzt ein User die Seite. Und die sollten einfach grün sein. Und wenn die grün sind, gibt mir das schon ein ziemlich sicheres Gefühl dafür, da funktioniert alles. Aber wie ich gerade sagte, die sind halt schon auch arbeitsintensiv. Also wenn man die hat und viele davon hat, dann sollte man sich auch die Zeit nehmen und muss sie sich auch nehmen, dass die immer laufen und nicht flaky sind. Und wir zum Beispiel haben es bei uns auch so, wir lassen die End-to-End-Tests laufen gegen unsere Stage-Systeme. Sprich, wir haben die lokale Entwicklung, dann gibt es quasi ein Stage-System. Und dann gibt es noch ein Produktionssystem. Produktion ist wirklich das finale Ergebnis, was an Kunden geliefert wird oder was die User halt aufrufen, wenn sie auf die Website gehen. Und Stage ist halt nochmal das Ganze, wenn man so will, gespiegelt davor intern. Und unsere End-to-End-Tests laufen gegen das Stage-System, bevor wir es auf Produktion deployen, weil wenn es gegen Stage geklappt hat, wird es ziemlich sicher auch gegen Produktion klappen. Heißt aber auch, Stage ist natürlich, naja, trotzdem so eine Art Testsystem und dadurch, dass wir nichts mocken und gegen das ganze Stage-System des gesamten Unternehmens, wenn man so will, unsere Tests laufen lassen, wenn halt ein anderes Team gerade bei ihrem Service was geändert hat und das Stage-System gerade down ist, dann gehen auf einmal unsere Tests nicht mehr und wir können nicht deployen. Auch das ist wieder so ein Trade-off, wo man sich halt darüber im Klaren sein muss, dass man den eingeht. Es hat halt den Vorteil, dass wir auch mitbekommen, wenn zum Beispiel ein anderes Team einen Service so kaputt gemacht hat oder wie auch immer, dass irgendwas nicht mehr funktioniert. Und es ist nun mal auch die ehrlichste Variante, weil immer wenn ich was wegmocke, Mock ist halt nun mal nicht das echte System. Also immer wenn ich an irgendeiner Stelle sage, okay, hier verwende ich nicht das echte System, sondern eine Fake-Antwort oder ich beantworte den API-Call mit festen statischen Daten, ist halt immer ein Trade-off, den ich dann in dem Moment auf jeden Fall eingehe. Und natürlich auch nochmal Aufwand. Also all diese Systeme wegzumocken, muss ich ja auch erstmal machen. Gegen Stage einfach nur, das ist idealerweise nur irgendwo andere URLs und Services verwenden. Und wir fahren damit jetzt ganz gut, weil wir einfach sehr gute Kommunikation zwischen den Teams haben. Sprich, wenn da doch mal was kaputt ist, dann ist das halt in einer halben bis einer Stunde auch wieder geklärt, weil wir einfach direkt auf das Team zugehen können und das auch dürfen und die das dann auch priorisiert behandeln. Wenn das jetzt nicht so wäre, wäre es natürlich anstrengend, wenn man dann irgendwie einen Tag geblockt ist zu deployen, weil irgendwie ein anderes Team oder ein anderer Service ein Problem hat. Und ich persönlich schreibe trotzdem sehr gerne End-to-End-Tests, weil ich die irgendwie so von alleine den Dokumentationsvorteil, den die auch haben. Also wenn ich so End-to-End-Tests mir angucke, dann kann ich mir daraus auch erschließen, wie funktioniert denn die Anwendung. Also was sind denn so Abläufe, die es in der Anwendung geben sollte. Also
birgt da nicht auch die Gefahr vielleicht darin, dass man die eigenen gedachten Abläufe dort testet? Also man muss erst Button A drücken, bevor ich C drücken kann, aber der User, der weiß das nicht, der möchte eigentlich sofort Button C drücken. Ja. Was machst du dagegen?
Ja, das ist eine gute Frage. Ne? Was für Tests schreibt man? Gerade bei den End-to-End-Tests, da schreibe ich schon mehr so Happy-Path-Tests. Also da teste ich nicht alle Edge-Cases ab. Also dadurch, dass die Tests teuer sind, teste ich da schon mehr die Strecke ab, so der sogenannte Happy Path, also so, was sollte glücklich, der glückliche Pfad durch die Anwendung, wo nichts schief geht, dass der funktioniert. Plus ein bisschen drumrum natürlich. Na, und da wäre jetzt genau, da würde man halt nur die Variante vielleicht testen, ich drücke erst auf A und dann auf B, weil das etwas ist, von dem ich, weil das ist halt der gute Fall und das andere ist sozusagen der Edge Case. Aber ja, idealerweise macht man sich da ein bisschen mehr Gedanken drüber. Früher gab es ja auch eine ganz klassische Einteilung in es gibt irgendwie Softwareentwickler in einem Team oder es gibt so eine QA-Abteilung mit Testern, die das auch richtig gelernt haben. So eine Testabteilung würde ich heute nicht mehr gut finden, aus diversen Gründen. Ist dann halt meistens mehr so Wasserfall. Es ist einfach zu viel Verzögerung zwischen so, wir implementieren 10 Features, ihr testet 10 Features und dann hat man 1000 Schleifen. Aber die Personen, die haben natürlich eine unglaubliche Expertise. Und wenn man so jemanden im Team hat, einfach jemand, der einem helfen kann, gute Tests zu schreiben, ist halt total wertvoll. Weil auch das ist einfach ein Punkt, es ist nicht ganz einfach, die richtig guten Tests zu schreiben. Wenn man es richtig gut hat im Projekt, und dann hat man hoffentlich vielleicht einen Product Owner, der, wenn er ein Ticket schreibt mit einem bestimmten Feature, das er möchte, auch Akzeptanzkriterien formuliert. Also was muss erfüllt sein, damit dieses Feature läuft? Und wenn die auch aus wirklich, sag ich mal, User-Sicht geschrieben sind, sollte dort natürlich auch formuliert sein. Also irgendjemand muss ja mal sich Gedanken gemacht haben, was passiert denn, wenn der User nicht erst auf den Button A drückt und dann auf C, sondern gleich auf C. Also irgendwann, als das Feature für Button C eingebaut wurde, wurde es ja vielleicht hoffentlich mitbedacht oder jemand hat sich mal Gedanken gemacht und irgendwie ein Akzeptanzkriterium dafür formuliert. Naja, und dann habe ich rein theoretisch meine End-to-End-Tests, weil dann gibt es einfach für jeden von diesen Akzeptanzkriterien gibt es einen Test. Gibt es teilweise sogar wirklich Frameworks, die einen dabei unterstützen. Heißt dann eigentlich BDD, Behavior-Driven Testing, wo man auch genau sowas relativ, naja, leserliche Tests hat. Also die man dann erstmal so schreibt, wenn ich ein Buch ausleihe, dann habe ich einen Credit für E-Books weniger oder was weiß ich, wenn man irgendwie so eine Bibliothek hat. Und denn in der Implementierung ist das dann so, dass man quasi einzelne von diesen Wortfetzen als Schritte dann implementiert. Und dann hat man da aber auch Tests, die halt sehr sprechend sind, die sich sehr gut lesen lassen, so erstmal von dem, was sie tun sollen. Und dann ist hoffentlich da vielleicht schon mal dran gedacht worden.
Ja, also in der letzten Episode hatten wir ja auch das Thema Testing stark gehabt. Mhm. Und da war auch praktisch, ja, so ein bisschen das Credo, lieber Test first. Das war aber eher so ein Backend praktisch. Mhm. Kann man das denn im Frontend auch machen, dass man Test first mal, also
Test-Driven-Development und so weiter? Test-Driven-Development kann und sollte man auch im Frontend machen. Und da ist auch was, also jetzt zum Beispiel im aktuellen Projekt haben wir relativ wenig Komponententests. Also wir haben viele Unit-Tests, wir haben auch einige Komponententests, kann auch gleich noch was zu Komponententests vielleicht sagen. Und wir haben sehr viele End-to-End-Tests. Und die End-to-End-Tests, die decken sehr gut die allgemeine Funktionalität ab. Aber so ein Komponententest und insbesondere, wenn man Testhöfen macht, der führt auch zu einem guten API-Design von Komponenten. Und von den Komponententests haben wir nicht so unglaublich viele. Und zugegebenermaßen an so ein paar Stellen merkt man das auch, dass da vielleicht von so ein paar Komponenten, wo man jetzt sagen würde, okay, da müsste man mal ein Refactoring machen und dann nochmal rangehen. Und ein Komponententest wäre halt, also das ist auch was, ja, jetzt wo ich es gerade sage, also Webentwicklung für mich heutzutage, ich würde es schon nicht mehr ohne Komponenten machen wollen. Was verstehe ich unter Komponenten? Das ist, wenn man jetzt so eine typische Website sich anguckt, dass die ja in so logische Einheiten geteilt ist. Also man hat vielleicht so ein Header kann eine Komponente sein, dann hat man irgendwie so einen Hauptbereich, der ist vielleicht schon mal eine Komponente. Und in dem habe ich dann aber auch, dann habe ich vielleicht so eine Kachel für irgendwas, das ist eine Komponente. Und die sich auch wieder aus kleineren Komponenten zusammensetzen kann. Aber dass man so idealerweise wiederverwendbare, nicht um jeden Preis, aber so wiederverwendbare Komponenten hat, dass man seine UI komponiert aus Komponenten, die man zusammensteckt. Zum Beispiel halt so eine Kachelkomponente für ein Produkt, die dann eine Coverkomponente drin hat oder sowas. Oder dann so die Button-Area, also wo dann so vielleicht Action-Buttons dazu sind. Und so eine Komponenten, da würde man jetzt zum Beispiel Komponententests schreiben. Also gerade React ist halt zum Beispiel ein Framework, aber auch Vue und Angular, die haben das alle, die sind alle komponentenbasiert. Da würde man jetzt halt Tests schreiben und isoliert so eine Komponente betrachten. Halt ganz ohne den ganzen Rest der Website, sondern ich habe quasi jetzt meine Kachelkomponente und würde dann halt sowas testen, wenn ich auf den Button drücke, wird dann auch eine Aktion ausgelöst. Und da aber schon getrennt von jeglicher restlichen. Also da würde ich dann nicht, wenn ich auf den Button drücke, kommt das auf meine Wishlist oder so, sondern eher so dieses, wenn ich auf den Button drücke, dann feuert der Händler sozusagen, mit dem ich da jetzt Funktionalität machen wollte. Das heißt, man testet da eher so, oft haben ja Komponenten vielleicht so einen kleinen eigenen Lebenszyklus, wo man irgendwo was klickt und dann ändern die sich ein bisschen vom Aussehen oder man hat die programmiert mit, es kann ein Bild geben und kann kein Bild geben und dadurch hat die Komponente ja auch so eine Art Public API, nämlich was akzeptiert sie alles für Dinge, die man reintun kann, ohne da jetzt irgendwie zu technisch zu werden, hat auch so eine Komponente halt so eine gewisse öffentliche API an den Parametern, die ich hier übergebe. Und die sollte man halt testen. Wenn ich halt will, okay, wenn ich kein Bild reingebe, soll auch keins gerendert werden, dann wäre halt so ein Komponententest, wenn ich kein Bild reingebe, wird nichts gerendert, statt da wird trotzdem versucht, irgendwie ein Bild zu rendern und am Ende habe ich dort so ein Image-Tag mit fehlendem Bild und es sieht halt krude aus. Und zu Komponententests, die sind aber teilweise halt auch aufwendig und jetzt muss ich ganz vorsichtig sein, wenn das Code-Centriker mal hören, was man jetzt hier sagt. Also es ist halt so eine Abwägung. Je mehr, desto besser, würde ich grundsätzlich schon sagen und am liebsten Test-Driven. Man muss aber natürlich auch immer mit dem arbeiten, was man gerade im Projekt hat. Gerade wenn man halt in ein laufendes Projekt reinkommt, gibt es das vielleicht noch nicht alles. Und da muss man halt überlegen. Also mit End-to-End-Tests kann man erstmal recht schnell eine gewisse Grundtestabdeckung aufstellen und kann dann bei Neuentwicklung so pfadfindermäßig Stellen, die man sich anguckt, dafür schreibt man dann neue Tests. So, jetzt haben wir einen ganz schönen Testing-Ausflug gemacht. Aber ja, auch Frontend auf jeden Fall gerne TDD. Also geht da sogar ganz klassisch, so mit dieser Test-Driven Double Loop, wo man so mit einem äußeren, umschließenden Akzeptanztest für sein Feature anfängt und dann innerhalb dieses Akzeptanztests kleinere Komponenten, Unit, wie auch immer, Tests für Zwischenschritte, die man dann macht. Und ganz am Ende sozusagen das Feature-Grün geht total gut.
Jetzt haben wir ja, also wir hatten bei uns in der Vorlesung auch so Software-Architekturen besprochen und vielleicht ist es noch schwierig, die ganzen Sachen zusammenzukriegen. Also heutzutage wird ja oft Microservice-Architektur gemacht und da hieß es ja auch, das Team macht komplett vom Backend bis zum Frontend seine Fachlichkeit praktisch. Und jetzt haben wir viel von End-to-End-Tests und so weiter gesprochen, die ja eigentlich viele Fachlichkeiten abdecken und so weiter. Bei Komponententests macht für mich das natürlich Sinn, dass man das innerhalb eines Microservice unterkriegt. Aber wie passt das jetzt zusammen, wenn so eine ganze Webseite aus 10 Microservices besteht, die alle ihre Schnipsel an UI mitbringen? Wie funktioniert das generell und wie passt das mit diesem End-to-End-Test zusammen? Gibt es da einen Service, der dafür verantwortlich ist, eine Entwicklergruppe, oder testet eine Entwicklergruppe für einen Microservice die anderen mit? Oder wie funktioniert das?
Habe ich schon so und so erlebt, sage ich mal. Also wenn man jetzt, also idealerweise, wenn man wirklich den Microservice-Gedanken mit so diesen vertikalen auch durchs Frontend durchzieht, dann bedeutet das entweder, dass ich sozusagen mehrere Haupteinstiegspunkte habe, also kommt dann halt auch drauf an, wo man da sozusagen seine fachliche Trennung machen kann und macht. Wenn die jetzt mehr so ist, dass ich wirklich zwei Bereiche der Hauptseite habe, wo ich dann aber eigentlich jeweils eine eigene komplette Frontend-Anwendung laufen habe. Also wenn man das so trennt nach, keine Ahnung, was würde mir jetzt, wenn man irgendwie vielleicht eine Versicherung hat oder so und die hat dann so einen Bereich für Haftpflichtprodukte oder die hat dann halt einen Bereich für das und das. Also ich bin da nicht, deswegen kann ich das nicht sagen, das war jetzt nur ein Beispiel, was ich versucht habe zu finden. Wenn man wirklich sozusagen an oberer Stelle schon die Unterscheidung machen kann, dann habe ich ja im Endeffekt zwei Websites. Und dann wäre dort eigentlich auch die Trennung. Dann macht halt das eine Team die End-to-End-Tests für die eine Strecke und das andere Team für die andere Strecke. Und gerade im Frontend ist einfach der Microservice-Gedanke gar nicht so einfach komplett durchzuziehen, weil wenn man jetzt wiederum sagt, okay, wir haben irgendwie Microservices, die was mit dem Warenkorb zu tun haben oder so, wenn man versucht, so einen Vertical wirklich rauszuschneiden, dann muss man ja fast wirklich, also dann gibt es ja quasi sozusagen den Micro-Frontend-Gedanken, dass man sozusagen so eine Container-Seite hat, die über iFrames zum Beispiel kleine Micro-Frontends eingebunden hat. Und dann hat quasi ein Team ein kleines Micro-Frontend, was es betreut. Halt irgendwie nur sozusagen den Warenkorb und alles, was dazugehört. Da hat man dann halt wieder ganz andere Probleme, nämlich bei der Integration dann der verschiedenen, dass das alles auch gut aussieht und alle ein ähnliches Design verwenden etc. Und dann kann man da aber natürlich auch wieder gut End-to-End-Tests auf den einzelnen Bereichen laufen lassen. Grundsätzlich ist halt so ein End-to-End-Test, also was ist denn die Konsequenz von dem Test, wenn der fehlschlägt, nämlich dass jemand was reparieren muss. Und das heißt, eigentlich muss der ja irgendwo da laufen, wo die Änderung passiert. Das heißt, es ist einfach auch so ein bisschen mit dem Deployment verzahnt. Wenn ich eine Änderung mache und einen End-to-End-Test danach läuft, dann sollte der natürlich irgendwie auch diese Änderung abgreifen oder etwas damit zu tun haben. Und dann muss die Pipeline halt auch rot werden. Genau. Und je nachdem, wie man das jetzt so macht von der Trennung, geht es aber auch ganz gut. Also, und es spricht ja auch nichts dagegen, dass selbst wenn irgendwie es es kommt dann schon viel auch einfach drauf an, wie die Website, sag ich mal, oder die Webanwendung deployed wird.
Okay, ja. Vielen Dank. Vielleicht können wir noch mal einmal zurück zu den Logging und Monitoring. Das wurde interessanterweise auch gesagt im letzten Mal, dass das extrem wichtig ist. Ich frage mich, das sind ja immer ganz neue Concerns, also Belange, die irgendwie querschneidend in meinem Anwendungscodes sind. Irgendwie. Mhm. Also ich habe ja meine Business-Logik dort und jetzt muss ich da irgendwie noch diesen Code einpflegen für Monitoring und so weiter. Wie aufwendig ist das? Wird das heutzutage gut weggekapselt oder habe ich da echtes großes Problem, also einen großen Aufwand, das reinzukriegen sozusagen?
Ja, so und so. Wenn ich jetzt aus der Frontend-Abteilung gucke, also da ist es ja irgendwie nochmal so ein bisschen besonders, sag ich mal, weil man ja wirklich da so ein Stück Code auch hat. Also weil normalerweise würde man ja irgendwie bei Logging, denkt man an sowas genau wie, da ist irgendwo so ein Backend-Server und da passiert halt irgendwas und dann schreibt der so ein Log raus. Und bei so einem Frontend-JavaScript-Bundle, was ich an den Client sende, habe ich ja genauso diesen besonderen irgendwie Spezialfall. Da ist jetzt ein Stück Anwendung, es läuft im Browser von dem User und da passiert jetzt ein Fehler. Aber da hatte ich ja schon gesagt, also genauso mit sowas wie Sentry oder LogRocket gibt es da, glaube ich, auch. Das ist ja genauso die Variante, dass man da auch noch so ein JavaScript-Bundle, so ein Drittanbieter-Bundle mit ausliefert, was sich darum kümmert. Und die haben meistens auch schon eine halbwegs passable Default-Einstellung, dass die zumindest, sag ich mal, alle Fehler, die passieren und gar nicht abgefangen werden, standardmäßig einsammeln und halt dahin schicken. Da kriegt man dann aber natürlich alles. Und ansonsten hat man da schon genau das Gleiche, was jetzt zumindest Logging angeht. Wenn ich sinnhafte Logs für meine Anwendung schreiben will, muss ich mir natürlich auch im Frontend einfach mal Gedanken machen, was will ich wie loggen? Also was ist ein Error, was ist ein Warning und auch was das bedeutet. Also ein Error sollte halt normalerweise bedeuten, das muss ich halt jemand angucken. Das heißt, da muss ich schon, also das nimmt mir einfach keiner ab. Also vielleicht das Tooling drumherum, finde ich zumindest, geht schon ganz gut mit genau so einem Paket. Aber das eigentlich Schwierige ist meiner Meinung nach eigentlich gar nicht immer das Tooling, sondern eher, was für Logs produziere ich überhaupt. Dass es die richtige Mischung ist, auch nicht aus zu viel Logs, aber dass ich die Informationen mitbekomme, die ich brauche. Und was einem zumindest schon so, also das merke ich jetzt wieder, wir haben in dem Projekt auch so eine Microservice-Landschaft, ich glaube, es sind so 30 Microservices und ich sage so viele Produkte, ja, aber wir sind ja nicht im Öffentlich-Rechtlichen. Wir haben da quasi auch Instana laufen und das ist halt schon ganz großartig. Das ist ein Unternehmen, es ist eine Codecentric-Ausgründung, wenn man so will. Die wurde jetzt vor kurzem von IBM gekauft. Und was die aber anbieten, ist im Endeffekt eine Plattform. Man installiert dann Agents auf den entsprechenden Systemen, wo irgendwas läuft. Und man kann da auch wiederum quasi auch mit an den Client einen Instana-Agent ausliefern, wenn man so will. Also eine ganz kleine JavaScript-Bibliothek, die da mitläuft. Und Instana macht dann sowas, so Application-Performance-Monitoring. Und sehr viel, sehr automatisch. Also gerade zum Beispiel ist wirklich sehr viel Magie bei so einem Java-Service. Wenn ich da auf der Kiste so einen Instana-Agent laufen habe, der findet halt den Java-Prozess, hängt sich da einfach knallhart rein und dann habe ich so ein Dashboard, wo ich eine Ansicht habe, wo ich dann wirklich sehe, okay, das ist der ist jetzt ein User auf die Seite gegangen. Also das ist alles auch anonymisiert. Das ist wirklich nur so dieses Ereignis, ein User ist auf der Seite mit dem Browser und kann aber so die gesamte Kette von Aufrufen über alle meine Services hinweg einfach sehen. Dann sehe ich, okay, der Request hat jetzt so und so viele Millisekunden insgesamt gedauert, der hing jetzt so viele Millisekunden in dem Service, dann wurde noch der Service angefragt und es hat dann nochmal 30 Millisekunden geholt, dafür Ergebnisse aus einer Datenbank zu holen. Und gerade bei Microservice-Anwendungen, die ja, also irgendetwas in der Richtung brauche ich auf jeden Fall. Also weil sonst ist natürlich die Fehlersuche ein absoluter Krampf. Also so viele Vorteile wie alles, Microservice hat einfach Trade-offs. Es ist ein Architekturmuster, das hat auch viele Berechtigungen und eigentlich ist der Trend ja auch schon wieder, dass viele erkannt haben, okay, man muss nicht immer Microservices draufwerfen, sondern ein gut geschnittener Monolith im Sinne von, den nennt man dann halt, was heißt nennt man, man macht sich wirklich da auch Gedanken über die Modularisierung und ist ein Modulith, ist halt oft ausreichend und auch schon gut und dann hat man nicht so das Ganze distributed. wenn ich jetzt wirklich in so einer Microservice-Architektur unterwegs bin, irgend sowas brauche ich schon, damit ich gut debuggen kann, auch so einen Fehlerfall und Informationen über meine Anwendung gewinnen und wie schnell die ist und wo es hängt. Und das ist aber zum Beispiel wirklich nicht viel Aufwand, also Instana installieren und die ganzen Agents. Und da habe ich schon mal mit einem Schlag super viel und da habe ich noch nichts gemacht. Da muss ich keine Library irgendwie einbinden. Ja, im Frontend ist immer wieder Spezialfall, weil es halt zum User geht. Aber da habe ich schon extrem viel gewonnen. Und wenn ich aber, sage ich mal, so fachliche Logs produzieren will in meiner Anwendung, ja, das nimmt mir niemand ab. Aber da ist wirklich, da finde ich immer das Schwierigste, ist wirklich eher so dieses, was logge ich und wo logge ich es, aber gar nicht so das Wie. Also auch für so Java gibt es einfach vorgefertigte Logging-Lösungen, die gut funktionieren. Und das ist alles gar nicht so das Thema. Finde es schwierig, ist wirklich eher, was muss ich hier loggen, damit ich mit dem Log später auch was anfangen kann, damit ich danach suchen kann, strukturiert und mir das auch was hilft und ich es korrelieren kann mit irgendwie anderen Ereignissen.
Okay, ich habe noch zwei kontroverse Fragen vielleicht. TypeScript oder JavaScript? Also, was sind deine Eindrücke?
Ja, eigentlich. Also in einem Produktionsprojekt immer TypeScript. Ich überlege gerade, ob ich für so wirklich so ein richtiges Prototyping. Also Prototyping-Entwicklung ist ja was anderes. Wenn man jetzt erstmal nur so einen Prototype ausprobiert, da würde ich zum Beispiel auch keine Tests schreiben oder irgendwie. Also da würde es mir erstmal darum gehen, einfach mit ganz viel Geschwindigkeit irgendwas hinzuzimmern, was ich wollte, zeigt und ich so ein bisschen auch validieren kann. Ist das überhaupt eine gute Idee? Und vielleicht ist da natürlich schneller einfach nur JavaScript. Aber ich weiß nicht, da verliert man auch. Also selbst da würde ich vermutlich TypeScript nehmen und wenn ich dann halt keine Lust habe an einer Stelle, bei einem Prototyp, wirklich nur bei einem Prototyp, nach dem richtigen Type zu suchen, dann schreibe ich da halt einen Any hin, was an der Stelle dann ja quasi die Types auflöst, sag ich mal. Und dann komme ich da auch schnell weiter. Also, und auch so vom Tooling-Aufwand drumherum, ich persönlich würde immer TypeScript nehmen.
Super. Okay, dann noch die andere. Du bist ja Webentwickler und jeder hat das Problem, was ist mit den Cookies? Mit den What the hell? Gibt es da keine Lösung mal?
Nee, ich weiß auch nicht. Ich glaube, da muss vielleicht die Gesetzgebung noch was tun. Es gibt, das hat mir letztens jemand gezeigt, eine ganz gute Browser-Erweiterung, aber No More Cookies, ich habe gerade schon wieder vergessen, wie die heißt, hieß die No More Cookies. Es gibt ja so Cookie-Standard-Drittanbieter-Libraries. Man erkennt ja ganz oft wieder, wenn man so bei den Cookies klickt, okay, das habe ich schon mal gesehen. Und die kann man natürlich so ein bisschen rausfiltern und dann sozusagen so über eine Browser-Erweiterung sagen, so per Default deny all oder irgendwas. Aber ansonsten, da kommt man schon nicht drum rum. Die Gesetzgebung ist nun mal so. Deswegen muss es so einen Cookie-Banner geben. Das ist halt so. Und dann ist es da.
Okay. möchtest du vielleicht noch zum Abschluss den Studierenden was mitgeben?
Es wirkt manchmal alles sehr erschlagend. Lasst euch davon nicht stressen. Ihr habt auch irgendwie Zeit, das zu lernen. Und auch ich bin ständig am Googlen und Stack Overflow oder irgendwas. Das ist auch einfach ganz normal. Es gibt einfach so viele Sachen. Da sollte man einfach sich nicht von stressen lassen, sondern immer lieber mit einen positiven Blick drauf gehen, was Neues, was man lernen kann. Und es erwartet irgendwie auch keiner, dass man alles weiß. Also auch ich weiß einfach ganz viele noch nicht. Und das ist auch in Ordnung, weil es wird immer irgendwas geben, was man noch nicht weiß. Dann kann man noch lernen, ist doch gut.
Super, richtig schönes Abschlusswort. Ja, dann vielen Dank nochmal, Bertram.
Ja, sehr gern, hat mir Spaß gemacht.
Danke uns, oder mir auch. Genau. Und dann sage ich mal, ciao.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.